da jetzt von Kinderproblemdarstellung entsteht. Sind das meistens Probleme von muslimischen Kindern jetzt?
Ja.
Was für Probleme sind das? Oder beziehungsweise was sind die häufigsten Problemdarstellungen, die da gestellt werden?
Ja. Also ich versuche das natürlich herauszuhören. Hat es irgendwie etwas mit meinem Fachgebiet zu tun oder nicht? Ich kann ja auch nicht überall helfen. Ja.
Ja.
Ich habe durchaus mit Fällen zu tun, wo man denkt, das müsste irgendwas mit dem Islam zu tun haben. Dabei sind das einfach Traditionen, denen die Menschen folgen, oder ganz individuelle Vorstellungen, denen sie folgen, wo ich auch als Imam und als Islamwissenschaftler gar nicht weiterhelfen kann. Wo die Leute einfach die Religion nur so weit akzeptieren und anwenden, wie sie ihnen nützt. Und wenn es da etwas gibt, was ihnen nicht passt, dann spielt die Religion plötzlich überhaupt gar keine Rolle für sie. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Alle Kinder sind verpflichtet, am Schwimmunterricht teilzunehmen, und zwar in der Grundschule, weil sie noch nicht in die Pubertät gekommen sind. Es gibt noch nicht dieses Geschlechterproblem, wer ist Junge, wer ist Mädchen. Ja? Und auch das Schamgefühl hat sich da noch nicht so weit ausgeprägt, dass sich Jungen vor Mädchen oder Mädchen vor Jungen schämen. Deswegen gibt es ein Gerichtsurteil des Oberverwaltungsgerichts Düsseldorf, das besagt, alle Kinder, egal welcher Religion sie angehören, müssen im Schwimmunterricht teilnehmen. Das teilen wir auch aus religiöser Sicht, sodass wir sagen, alle Kinder sollen am Schwimmunterricht teilnehmen. Es gibt religiös gesehen keine Bedenken diesbezüglich. Aber es gibt ein anderes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 1993, dass die Schulen dazu verpflichtet, sofern es die Eltern wünschen, den Sportunterricht nach Geschlechtern getrennt zu erteilen bei pubertierenden Schülern. In Bayern und Baden-Württemberg findet der Sportunterricht generell getrennt statt. Also in den Bundesländern gibt es dieses Problem gar nicht. Aber hier in Hamburg zum Beispiel ist es so, dass manche Eltern sich das wünschen, und da kollidiert die Religionsfreiheit mit dem Erziehungs- und Bildungsauftrag des Staates. Also zwei Grundrechte kollidieren miteinander. Und das Bundesverwaltungsgericht sagt, da ist der Religionsfreiheit der Schülerin, die einen Gewissenskonflikt hat, Vorrang zu gewähren. Und dann frage ich natürlich die Eltern, die zu mir kommen und sagen, ja, ich möchte nicht, dass mein Kind am Schwimmunterricht teilnimmt, oder mein Kind möchte nicht daran teilnehmen. Ja, welche Klasse, wie alt? Und wenn die dann sagen, dritte Klasse, sage ich, sowohl rechtlich als auch religiös gesehen, muss ihr Kind an dem Schwimmunterricht teilnehmen. Ja, aber das heißt nicht, dass das die Leute trotzdem überzeugt. Ne? Aber die meisten Menschen sehen das ein, aber es gibt durchaus Menschen, die das nicht einsehen. Und dann werden mir Sachen erzählt wie, ja, wenn das Kind jetzt schon in dem Alter so sich entblößt, dann würde es sich negativ auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Wo ich dann sage, das kann ich so nicht teilen, denn es gibt durchaus religiöse Eltern, deren Kinder mit Religion nichts am Hut haben, und dann gibt es Eltern, die mit Religion nichts am Hut haben, aber ihre Kinder sind sehr religiös. Es liegt also am Kind selbst immer, wie es sich entwickelt. Und das heißt nicht nur, weil ein Mädchen am Schwimmunterricht teilgenommen hat, dass sie später halt ein unverschämter Mensch wird oder so. Ne? Das sind so die Ängste der Eltern, die sie dann auf die Kinder übertragen. Aber das Kind möchte nur planschen und spielen und Spaß haben. Ja? Also die rationale Ebene des Kindes nachzuvollziehen, ist sehr wichtig. Und zu wissen, was ist für das Kind wichtig, was ist für das Kind gut. Und da versuche ich den Eltern halt zu helfen. Aber ich versuche auch die Schulen darüber aufzuklären, was ist die rechtliche Lage, weil auch viele Lehrer und Schulleiter keine Ahnung davon haben. Die informieren sich dann bei der Rechtsabteilung der Schulbehörde, und die klärt sie dann über die aktuelle Rechtslage auf, an der sich dann Beamte orientieren müssen.
Das machen sie aber auch bestimmt erst nur dann, wenn sie mit so einer Sache konfrontiert werden. Bestimmt mal vorher erkundigen sie sich ja nicht.
Das machen wir bei Fortbildungsveranstaltungen, wenn dann Fragen in diese Richtung gestellt werden. Ja. Oder eben, wenn ich direkt in der Schule bin, frage ich dann nach, wie weit die Lehrer informiert sind. Mhm. Beispiel, jemand möchte nicht, dass sein Sohn an einem Ausflug teilnimmt, wo auch mitgeschwommen werden soll. Ne? Und es ist so, dass in der Schule dann bei Ausflügen ein Schreiben an die Eltern gegeben wird, darf mein Kind mitschwimmen oder nicht. So, die Eltern kreuzen Ja oder Nein an. Aber da ist ein Vater, der sagt, es geht um einen Jungen in der dritten Klasse, der sagt, ja, ich möchte nicht nur, dass er nicht dann teilnimmt zu schwimmen, sondern ich möchte auch nicht, dass er anwesend ist, während andere schwimmen. Und dann sage ich, ja, da gibt es aber das Problem der Betreuung. Also die Lehrerin, ja, ist ja verpflichtet zur Aufsicht. Und dann frage ich die Lehrerin, inwieweit es möglich ist, dass zum Beispiel ein Familienmitglied, Eltern mitkommen auf die Reise, weil das ist normalerweise möglich. Und dann sage ich, wäre es in Ordnung, wenn der Vater mitkommt auf diesen Ausflug. Es ist ja nur ein eintägiger Ausflug gewesen. Und wenn er dann seinen Sohn betreut, während andere schwimmen, dann sagt sie, ist okay. Dann sage ich, okay, dann haben wir einen Kompromiss gefunden und der Junge kann mit auf die Reise. Darum geht es doch am Ende. Und wir können uns nicht an so im Detail aufhalten, wie ob er jetzt nur 2 Stunden mitschwimmen darf oder nicht. Und so lösen wir das dann. Also die Lehrerin von sich kommt nicht auf die Idee, ihm zu sagen, wissen Sie was, dann braucht er nicht mitzuschwimmen, aber wenn Sie mitkommen oder seine Mutter, sein Bruder, wie auch immer, irgendjemand, der auf ihn aufpasst, dann ist es kein Problem. Und so versuche ich dann zu lösen.